Danke dir, dass du es in deinem Wort verheißen hast. Immer wenn dein Volk zusammenkommt, um dich zu suchen in der Anbetung, im Dank und Lobpreis, dann lässt du dein Angesicht leuchten über ihnen und bist ihnen gnädig. Und ich danke dir, dass du als unsichtbarer Gott genau das tust, dass du das jetzt hier, dass du weiterhin gegenwärtig bist, Herr, weil du es uns in deinem Wort hinterlassen hast. Und dein Wort ist die Wahrheit und es offenbart uns auch die unsichtbaren Dinge, dass wir es erfahren und erfassen können, was um uns herum eigentlich abgeht. Und Heiliger Geist, ich bete, Herr, dass du das Wort jetzt nimmst und dass du es in unser Herzen hineinsehst, dass er auf fruchtbaren Ackerboden fällt und dass du, Heiliger Geist, uns offenbarst und dass es Frucht bringt in uns. Amen. Okay, letzte Woche war ja ein spezieller Gottesdienst hier. Der Lobpreis ging länger durch den Befreiungsdienst und den zwei Mädels geht es auch besser. Hat der Munze für mich geschrieben. Und da bin ich nicht ins Thema eingestiegen. Das heißt, letzte Woche, das war dann sehr spontan im Geist. Und aber in derselben Richtung, wie wir die ganze Zeit schon gegangen sind. Und es ging auch ein Stück weit um das vierfache Ackerfeld. Und es ist jetzt nicht so, dass eine Person oder ein Gläubiger nur einen festgetretenen Boden hat, ja, und der andere nur Dornen und Disteln und der andere nur wie ein Felsen ist, der andere nur fruchtbaren Boden, weil diese Bestandteile haben wir alle irgendwo in uns. Gerade bei dem ersten Bestandteil, ein festgetretener Weg, das Wort Gottes fällt drauf, die Dämonen warten nur darauf, es dringt überhaupt nicht ein und sie rauben das Wort. Das heißt, es gibt bestimmte Bereiche aus dem Wort Gottes, die fallen auf uns auf ein hartes Herz. Das geht weg und der Teufel nimmt das und die Worte gehen nicht ein. Dann gibt es wieder andere Worte, die fallen auf diesen Felsen und dann sind wir, oder wenn wir zu irgendwelchen Veranstaltungen waren und irgendwie sind wir aufgeladen und dann sagen wir, preis dem Herrn, ich lege von dem Herrn ein Gelübde ab, ab morgen geht das in die Richtung. Ja, und das ist wie so ein Strohfeuer und nach einer Woche, 14 Tage ist wieder alles im alten Rhythmus. Also da nicht ganz so gut ist. So, das sind die auf den Felsen gesät wurde, da ist keine Substanz da. Und dann hat es die haben schon Ackerboden, der fruchtbar ist, aber da wachsen ganz viele komische Pflanzen drauf. Also Disteln und Dornen und das Wort sucht sich seinen Weg, aber die Dornen, der tägliche Alltagsstress und was uns so beschäftigt in Gedanken, ersticken das Wort. Und auch all diese Bereiche haben wir irgendwo in unseren Herzen. Das heißt, und dann gibt es natürlich den guten, fruchtbaren Ackerboden, wo 30, 60 und 100-fältig da ist. Da wollen wir alle hin. Das heißt, ich gehe mal von dem Guten aus, du hast in deinem Herzen einen Bereich, wo dein Herz umgepflügt ist durch echte Buße und Umkehr und Demut. Und dann nimmst du das Wort mit Sanftmut auf, so wie es Jakobus beschreibt seinen Brief. Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu verändern und zu erretten. Das heißt, und diesen Bereich, wo wir in unserem Herzen sagen, ja, das ist das Wort Gottes, das hat in mir eine Veränderung bewirkt. Diese Bereiche in unseren Herzen müssen wir erweitern. Ja, das ist wie bei einem Garten, wenn du anfängst, deine Beete anzulegen und dann hast du noch Wüste da, Und die Steine musst du entfernen, die Wege musst du aufhaken und auch diese Distel musst du entfernen, dass fruchtbarer Ackerboden geschieht. Und das geschieht durch ein fortwährendes Sich-Aussetzen dem Wort Gottes durch den Heiligen Geist. Dort wird der Ackerboden bearbeitet in der Art und Weise, wie wir auf das Wort reagieren. Denn dieser erste Ackerboden, der festgetretene Weg, wo das Wort Gottes nur abprallt und die Dämonen sind dabei, es zu stehlen, weil sie wissen, wenn das Wort in das Herz fällt, bringt der Christ Frucht und er wächst in das Bild von Jesus und sie können ihm nichts mehr antun. So, dieser ausgetretene Weg, das sind unsere Herzenshaltung, wo wir das Wort Gottes gehört und nicht getan haben. Das liest du schon im Alten Testament bei dem Volk Israel. Sie hatten ein hartes Herz. Hartnäckig. Im Englischen nicht so gut, stiff-necked. Also ein hartnäckig. Sie sind irgendwie widerspenstig. Und das geschieht, wenn wir das Wort Gottes hören und nicht tun. Und das ist eigentlich eine ganz gefährliche Haltung. Dort müssen wir mal den Ackerboden den Pflug, der tief hineingreift, des Heiligen Geistes, da das aufreißt, mal richtig aufreißt, damit dort durch echte Buße ein fruchtbarer Ackerboden geschieht. Ja. Weil Jesus hat uns das in seinem Gleichnis ganz deutlich verbildlicht am Ende seiner Bergpredigt und hat dort gesagt, wer diese meine Worte hört und sie tut, da gleicht einem Baumeister, der sein Haus auf den Felsen gründet. Und die Stürme toben und so weiter, wisst ihr alles. Und das Haus hält stand. Und der andere, wenn die Worte hören und sie nicht tun, dann bauen sie auf den Sand und das Haus hat kein Fundament. Und Jakobus sagt, dass wer die Worte hört und nicht tut, der betrügt sich selbst. Also du baust ein bisschen auf Sand. Und wie gesagt, wir haben alle irgendwo Bereiche in uns. Wir sind nicht komplett auf den Sand gebaut. Ich gehe davon aus, dass es unter deinem Glaubenshaus Bereiche gibt, wo auf den Felsen steht. Aber es gibt Bereiche, wo das Fundament Sand ist. Und wer im Bauwesen groß geworden ist, da gibt es einen Grundbruch und dann stürzt das ganze Haus ein. Es gibt verschiedene Gründe, warum die Bodenplatte bricht und so weiter. Und das sind die Gründe, wenn es nicht komplett einen Unterbau hat, wo dann die Bodenplatte drauf liegt. Die Bewährung fängt etliches ab, aber es geht bloß einen gewissen Punkt, weil der Druck des Hauses drauf lastet. Ja? Und dann gibt es nach. So, und deswegen ist es wichtig, dass wir unser Herzen mal überprüfen lassen vom Heiligen Geist, wo haben wir Felsen und den sollten wir stabilisieren. Und wo befinden sich in unserem Glaubenshaus Bereiche von Sand und da musst du den Sand entfernen und dort mal ordentlich den Felsen drunter richten, durch das Wort, indem wir es hören und tun. Und lass uns diese Dinge da einfach praktisch tun, hören und tun. Und das Erste, was du tun kannst, zu erkennen, dass du es nicht aus eigener Kraft kannst. Deswegen hat Gott dir den Heiligen Geist als Helfer gegeben und der Heilige Geist gibt dir die Gnade. Und das, was Gott braucht, ist unsere Bereitschaft. Und dann reagiert er. Und wenn du das möchtest, jetzt sofort auf das Wort zu reagieren, dann, du musst nicht nach vorne kommen, das laut sagen, aber wenn es dich treibt vom Heiligen Geist, ich habe immer die Freiheit, wenn jemand vom Geist geführt ist, hier Raum zu geben. Aber du kannst auch auf deinem Platz jetzt ruhig oder mit deinen eigenen Worten das formulieren. Herr, bitte zeige mir die Bereiche in meinem Herzen, wo ich noch Ackerboden habe, der nicht fruchtbar ist, wo mein Fundament noch teilweise aus Sand besteht. Zeig mir diese Bereiche und ich öffne dir mein Herz, dass dein Wort hineindringt und dass du mich verändern kannst. Du kannst es selber jetzt beten, wenn du möchtest. Und der Herr hört es. Er hört auf das Rufen seiner Kinder. Ich habe das so oft gemacht, Dinge, die ich nicht verstehe. Ich schreie zum Herrn, bis er mir irgendwann meine Antwort gibt, bis ich weiß, ah, das ist es. Oder bestimmte Muster, die ich aus dem Wort Gottes erkenne, wo ich sage, okay, da muss ich dran arbeiten. Das dauert manchmal eine längere Zeit, ehe das durchreift, immer dann, ehe das zum praktischen Erleben wird. Das ist nicht von heute auf morgen. Oder was ich schon vorhin erzählt, das sind Dinge, die lange in meinem Leben durchgreift sind, bis ich sage, okay, jetzt weiß ich, worum es geht. Aber du musst da dranbleiben und den Herrn bitten, setz das in mir um. Weil Fundamentbau ist das Wichtigste bei einem Gebäude. Es bestimmt die Tragfähigkeit. Und ich habe jetzt ein gutes Beispiel von einem Apostel, ein sehr guter Mann, gehört. Und er hat es selbst von sich beschrieben, das Thema Gedankenveränderung. Weil das Wort Gottes verändert ja unsere Gedanken. Dass es überhaupt zu Taten kommt, dass das Wort Gottes greift und in unserem Leben umsetzbar ist. Er sagt, das Thema Gedankenveränderung, zu lernen, unsere Gedanken zu disziplinieren. Weil du wächst früh auf und du hast sofort Gedanken im Sinn von Sorge, was hat er da zu tun und dies, das und jenes. Und nachts, wenn du aufwächst, tagsüber beim Lobpreis, vielleicht auch jetzt hier beim Wort, deine Gedanken sind nicht immer 100% bei der Sache. Und das ist nicht ganz gut. Denn wo deine Gedanken sich befinden, dort befindet sich deine Aufmerksamkeit. Und dein ganzes Wesen folgt dem, wo du dein Denken hinrichtest. Deswegen sollst du beim Sprachenreden, weil der Verstand ausgeschaltet ist, wo er über da Frucht leer ist, sagt Paulus, sollst du dich auf den Herrn ausrichten, weil du kannst in Sprachen reden und sonst mit deinen Gedanken rumwirren in der ganzen Welt unterwegs sein und dann kommt das Gebet nicht an. Da kommt auch Anbetung nicht an. Das heißt, und dieser Bruder hat es gemerkt in seinem Leben. Und er hat gesagt, er hatte Schriftstellen genommen, Veränderungen des Denkens, Römer 12. Ich brauche eine Veränderung durch das Wort Gottes. Und wisst ihr was? Es war ein Apostel im weltweiten Reisedienst. 38 Länder dient da. Sehr, sehr guter Mann. Sehr, der Herr redet zu ihm. Und sehr, sehr gut. Er hat gesagt, mit diesem Thema hat er 14 Monate gearbeitet, täglich, um zu lernen, seine Gedanken zu disziplinieren, dass sie in die Ordnung Gottes kommen. Denn wenn wir das nicht irgendwo auf der Reihe kriegen, unsere Gedanken in die Ordnung Gottes zu bekommen, dann kommt der Teufel sofort rein und zieht uns weg, lenkt uns ab. Furcht, Angst, Sorge, all diese Dinge, die ganze Palette kannst du ausmalen, weil das Hauptschlachtfeld, Amen. Das Hauptschlachtfeld sind deine Gedanken. Und die Gedanken werden hier gebildet, hier drin. Aber die Gedanken kommen aus dem Herzen. Wer sagt das? Nicht die Wissenschaft, sondern der Schöpfer, der dich geschaffen hat. Gedanken. Und dann zählt er die ganzen Sünden auf. Und aus deinem Herzen kommt auch der gute Schatz hervor. Das heißt, hier drin wird hier gebildet, in deinem Herzen. In den Sprüchen 23,7 steht, so wie ein Mensch denkt, so ist er. Hier kannst du in der Schule und so und in deinem Umfeld, du kannst viel Informationen aufnehmen. Das prägt natürlich dein Herz. Aber das Wort Gottes muss hier aufgenommen werden und ändert dein Denken. Du kriegst die Sichtweise Gottes und es verändert die Sichtweise der und deswegen das Wort Gottes. Und das kann hier drin diese Veränderung bewirken. Amen. Ich habe das schon mehrmals gesagt, aber ich bedauere deiner inneren Gedanken. So wie du hier sitzt, mit deiner Verfassung, nicht im Körper, also manchmal hat es Auswirkungen auf den Körper. Die körperlichen Krankheiten haben ja einen Ursprung im seelischen Bereich. Schon? Das wirkt auf den Körper, es wirkt auf die Seele und es kommt hier. Du hier sitzt, heute, jetzt, im Moment, ist ein Resultat, ein Summa Summarum deiner Gedanken der letzten. Keine Angst, ich fange nicht wieder an mit den 10 Kapiteln. Das letzte Mal. Oder doch. Und sagte nach der letzten Predigt, letzte Woche, kam ein Bruder zu mir, ich habe diese Challenge angenommen. Und es sind zwei Dinge mit mir geschehen. Erstens, es fiel mir leichter, wie ich gedacht habe. Und zweitens, es hat mir was gebracht. Denn das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. Das ist der vierte Punkt zum letzten. Der Geist bestätigt das, er hilft dir dadurch. Es heißt nicht, dass du, es geht immer einen Schritt weiter gehen. Er hat nicht gesagt, wie er vorher stand, ab. Und es hat mir etwas gebracht. Und das war kein Rentner. Ja, weißt du, dann heißt die Rentner haben gar nicht. Ja, ich fand es gut, solche Zeugnisse, weil das, da merkt man, dass wenn ein Bruder sagt oder eine Schwester, es hat, müsst ihr es umsetzen. Genau. Welche zwei Frage, Offenbarung, der 22. Kapitel, würde ich dir nicht empfehlen, ich habe es gemacht mit 10 Kapiteln in der Offenbarung, das erfasst du nicht ganz, die 10. Ne? Sondern du musst schauen, was du verarbeiten kannst. Aber die Offenbarung hat 22 Kapitel. Und in der Offenbarung stehen, du hast schon offen, ich kann es von deinen Lippen ablesen.
Wer überwindet.
Genau, wer überwindet. Und das ist ein Buch der Schrift. Da war Jesus Christus schon 60 Jahre von den Toten auferstanden. Ist 92 bis 94 nach Christus geschrieben, die Gemeinden. Und in den ersten drei Kapiteln erwähnt er an die Sendschreiben, 7-mal endet Jesus Christus die Gemeinden in der damaligen Türkei. Die sind übrigens so im Halbkreis angeordnet. Und Jesus geht so einen Halbkreis nach. Ephesus bis runter nach. Aber das in der heutigen Türkei. Aber diese 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Und diese 7 Sendschreiben haben für das Gemeindezeichen Sendschreiben zusammengenommen, ist der letzte Vers. Dort sagt der Sohn Gottes, und dann beschreibt er sich, der Morgenstern, der Helle, der das Schwert Gottes und so weiter, Punkt, der wird mit mir in weißen Kleidern umhergehen, wird mit mir im Paradiese Gottes sein. An die Gemeinde in Laodicea, die hohe Berufung, wenn ihr umkehrt und Buße tut und überwindet, werdet ihr mit mir auf meinem Thron sitzen. Das heißt 7-mal, wer überwindet, der, Punkt. Und dann sagt er aber auch, wer nicht überwindet. Aus dem Buch des Lebens von Sardes, dessen Name wird herausgestrichen aus dem Buch des Lebens. Sind schon ernst. Wird alles beschrieben, wie es im Himmel ausschaut. Und dann geht es weiter nach hinten, wo das Zeitalter, was jetzt da ist, der zu Ende geht, mit der sichtbaren Wiederkunft von Jesus. Im neuen Himmel, in neue Erde, der große weiße Thron, das letzte Gericht. Und dann spricht der Vater. Johannes sieht das neue Jerusalem, unsere Heimat, dort, wo wir hingehören. Übrigens war das eine tiefe Erfahrung für mich oder Offenbarung, werden schicklich gespürt und empfunden im Geist. Diese Welt ist nicht mein Zuhause. Ich lebe hier, ich tue meinen Dienst, ich von mir alles mit dem Himmel erlebst, dort, wo du hingehörst, was dein Vater bereitet hast. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Amen. Dort an der anderen Seite waren. Und sobald wieder aus ihrem Körper raus waren, manche waren sofort dann im Himmel, manche haben ein Stück gebraucht mit ein paar Engeln. Egal. Aber wo der ganze Druck, die ganze Unsicherheit, alles, was dich auf dieser Erde, deine Seele belastet, war vollkommen weg. Freude. Eine Atmosphäre von Liebe, Friede und Annahme und eine große Freude. Und auch vor allen Dingen das innere Empfinden, hier bin ich zu Hause. Selbst die Tiere und die Engel, alle haben sie herzlich willkommen geheißen. Ein Bruder, das habe ich gehört, dem ist Derek Prinz erschienen. Er lebt 1991 unten in Baden-Württemberg zu einer Konferenz. Da kam dann die Treppe an uns vorbei mit seinem Hut und wir hoch. Teresi war das. Nee, Teresi, oh, du bist ja später. Leider warst du nicht mehr dabei. Genau. Und Derek Prinz hat zu ihm gesagt, herzlich willkommen. Ich bin Derek Prinz. Herzlich willkommen in der Heimat. Angefangen von Samuel bis Malachi, Johannes. Die waren herzlich willkommen. Die kennen deinen Namen. Herzlich willkommen in der Heimat. Amen. Und dort, wo Johannes in der Offenbarung das sieht, geschrieben. Und dann spricht der Vater. Und er spricht genau dasselbe, was der Sohn Jesus Christus gesprochen hat in den ersten 3 Kapiteln. Weil der Sohn ist das Wort Gottes und der Vater gibt ihm die Worte. Und im Kapitel 21 schreibe diese Worte, denn diese sind wahr. Der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Schreibe diese Worte, denn diese sind wahrhaftig. Wer überwindet, der wird der Vater, im Vers 7, wieder diese 2 Worte, wer überwindet, der wird das alles erben. So beginnt die Offenbarung mit diesen 2 Worten, wer überwindet, und die Offenbarung endet mit diesen 2 Worten. Am Anfang alles erben, das himmlische Jerusalem, und ich werde sein Gott sein, er wird mein Sohn sein. Also ich werde ihn fordern, Sohn, er wird mein Sohn. Und im nächsten Vers steht, was mit denen geschieht, die nicht überwinden. Und im Vers 8 steht, die Fremdfeinde, das heißt die draußen sind, außerhalb der Stadt, sind nicht in erster Linie die mit Gräuel befleckt, das kommt, sind die nicht überwunden haben. Deswegen ist das Thema Überwinden der Glaube, wo wir uns überwinden. Amen. Und ich möchte heute mal anfangen, wir hatten uns ja schon das Wort Paulus das hinterlassen, dass wir einen Erbteil empfangen haben, dass wir zu Gott sorgen können, aber lieber Vater, und die Erben in Christus sind und dass er uns etwas hinterlassen hat. Nämlich alle Kraft zu überwinden. Und diese Stelle kam heute schon mal, Römer 8, 37. Wir überwinden in allen Lebensumständen weit, weit. Wir überwinden. Denn die Liebe ist die Kraft, die alles überwindet. Amen. Das sind die Voraussetzungen. Gott hat dir das gegeben. Und jetzt heraus, praktisch im Alltag zu überwinden. Das Fleisch, das ist der Feind in uns, praktisch überwinden durch die Liebe. Gott hat ja alle Voraussetzungen gegeben, jedem seiner Kinder, hundertprozentiges Maß seiner. Und heute möchte ich mal anfangen, darüber zu sprechen, wie überwinde ich praktisch und täglich in seiner Gegenwart zu sein und zu bleiben. Und diese Strategie, die, wo ich heute anfangen werde, sie funktioniert und die funktioniert bis heute. Diese Strategie hat Gott dem Abraham gegeben, dem erst einen Bund geschlossen hat als ein Volk, nach nur als ein Volk. Und Abraham, die du heute wiederfindest, von Baal, Aschera und Moloch, gab es damals in allen Größenordnungen im Land Kanaan. Und Gott schickt den Abraham, vielleicht kann man das Licht ein bisschen dimmen hier vorne, dass man es besser sehen kann. Oder geht's? Könnt ihr es erkennen? Ja. Hier bei dem gute Bibeln, Zeichnungen und so weiter. Und da hast du ganz rechts unten Ur in Chaldea, das ist der heutige Irke, ist Abraham gelaufen oder auf den Esel geritten oder Kamel bis Haran da oben. Und von dann ging es runter ins verheißene Kanaan, seine Zelt aufschluckt, war nicht Shechem, das ist Englisch, in Sichem. Sichem. Das heißt, dieser von Ur und Chaldea, dort hat Abraham seine Zelt aufgeschlagen und die Entfernung waren 2400 Kilometer. Mit deinem ganzen Zelt und den ganzen Tieren und was weiß ich. Also Gott hat ihn vollkommen aus seiner Umgebung genommen. Er war gehorsam. 2400 Kilometer. Stell dir mal vor, Gott würde dich jetzt rausnehmen. 2400 Kilometer müsste zu Fuß laufen. Und dann sagt Gott, dort bleibst du mal schön. Und diesen Bereich von Sibirien, der Baikalsee noch mit dazu. Das ist schönes Frischwasser. Ja, und du gehst nie wieder zurück. Und dort alles diese Spirits, die du bekämpfen musst. Und genauso hast du, und hier waren die gefallenen Engel, die Riesen, setzt ihn mitten da rein. Das ist genauso wie wir in Deutschland. Wir leben unter denselben Einfluss, derselben Geister, die damals das Land Kanaan beherrscht haben. Gott hat diesem Abraham eine Strategie gegeben, an ihm dran zu bleiben und gegen diese Übermacht der Mächte, die waren ja auch gewalttätig, ja, und dort als Familie zu überleben und zu bestehen und zu überwinden, war die Strategie. Lass uns mal reinschauen. Im 1. Mose 12. Erstes Mose 12, 6 und 7. Kinder Mores. Und hier steht, damals waren die Kanaaniter im Land mit ihren dämonischen Mächten, die sie beherrscht haben. Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Amen. Dort begegnet ihm Gott und sagt, ja, dieses Land, du warst mir gehorsam, das Land bis heute. Unter ihrer Herrschaft im Besitz. Nicht alles, aber ein Großteil. All diese Mächte und all diese Menschen siegreich überwindet und seine Familie sich erweitert und er das Land einnimmt. Gottes Begegnung, die Reaktion von Abraham war der Bau eines Altars. Zurück zu uns. Gott hat dir verheißen, dass du sein Sohn bist, seine Tochter. Er hat dir die Ewigkeit, ein Erbteil geschenkt, ein verheißenes Land. Jetzt hier auf der Erde deinen Auftrag, deine Berufung und das verheißene Land im Himmel. Ähnlich wie bei Abraham. Und unsere Reaktion, und bleiben, unsere Reaktion auf die Liebe Gottes und auf seine Erfahrung, Offenbarung, ist: Bau einen Altar. Bau einen Altar. So, dann geht's weiter. Da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. In derselben Linie südlich liegt Bethel. Und dort baute Abraham den nächsten Altar. Und was machte er bei diesem? Er rief Gottes Namen an. dem Gott, der ihn erwählt hat, der ihm das Erbteil gegeben hat. Er rief. Dann zog er weiter Richtung Süden und wir lesen hier, die nächste Stadt ist nicht Jerusalem, hat er kein Altar gebaut, sondern hin. Vers 17, 18. Und Gott begegnete dem Abraham wieder, nachdem er sich von Lot getrennt hatte. Und er ist eine interessante Begebenheit, weil Lot, sein Neffe, und er, sie hatten unheimlich viele Tiere und Vieh und alles drumherum. Sie konnten immer zusammen auf einer Stelle leben. Und Abraham hatte eine Grundhaltung. Er wusste, Demut ist die Grundlage von Überwinden. Und dann sagte er zu Lot, oben die Berge, dann siehst du die ganze Aue. Das war damals, steht hier im 1. Mose 13, ganz Kanaan. Und Abraham sagte zu Lot, wo willst du hingehen? Gehst du nach links, gehe ich nach rechts. Gehst du nach rechts, gehe ich nach Landes. Du gehst mal dorthin, in den Bereich, so ganz zu die Ecke, ne? Was Gott mir nicht verheißen hat, in der Jordanien zum Beispiel. Er hat ihm die Wahl gelassen. Ich finde das so großartig. Und so hat jeder Christ die Wahl. Und Lot erwählte sich das, was in den Augen der Welt gut war. Obwohl er wusste, 15, die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Und doch erwählte sich tief in seinen Augen fruchtbares Land. Dort hatte ich meine Schafe, dort habe ich Wohlstand. Und die Sünde der Menschen, ja, ich war schon irgendwie klarkommen gebaut. Du liest von Lot nichts, dass er einen Altar gebaut hat. Dann rausgeholt haben mit seiner Familie. Er erwählte sich die Welt. Er widerstand ihr nicht, er wählte sich dieses Gebiet. Er baute keinen Altar und so kam er unter den Einfluss dieser Mächte von Sodom und Gomorra. Die haben fürchterliche Dinge betrieben, die wollten ja die Engel vergewaltigen, die Männer, ne? Wollten sie rausholen. Und voll Sünden wie heute. Götzenanbetung, Kinder abgeschlachtet und er kam unter demselben Einfluss dieser Mächte. Und er hat zwei Nachkommen, die durch Inzucht gezeugt wurden, Moab und Ammon, Feinde Israels, weil Lot das nicht verstanden hatte wie Abraham, hatte nicht diese Beziehung zu Gott. Er stand unter ihren Einfluss. Abraham kannte Gott. War unter die Kanaaniter in den anderen Sodom und Gomorra ein Beispiel setzte für zukünftige Generationen. Also es waren nicht die sündigsten von allen. Und Gott hat gewartet, bis das Volk Israel das Land einnehmen konnte, aus einem Grund. 400 Jahre mussten sie keinen Sinn machen, aber bei Gott. Gott sagt an einer anderen Stelle der Schrift, dein Volk, sagt Abraham, wird dann in Gefangenschaft gehen, 400 Jahre. 430 waren es am Ende. Warum? Weil die Sünde der Sünde noch nicht voll ist. Also Gott ist ein gerechter Gott und das Maß der Sünde der kanaanitischen Völker hat. Ammoniter ist ein Sammelbegriff für alle kanaanitischen Völker. Also mal so aus dem Alten Testament her. Und Gott sagt, die Sünde der Ammoniter, genauso wie über Sodom und Gomorra, aber durch Josua und seine Armee. Das heißt, Lot begab sich, indem er einen Altar baute. Und Gott anrief, konnten keine dieser gefallenen Engel, die dort rumschwirrten und diese Neffen damals noch klein war, er hatte noch nicht mal einen Nachkommen, nur einen Haufen Knechte und Mägde, eine Frau, so tausendfachen Überzahl waren, weil er einen Altar gebaut hat. Und durch dieses Altar bauen und den Namen des Herrn anrufen, nutzte ihn auf allen seinen Wegen. Und weil Abraham diese drei Altäre gebaut hat, in Sichem, in ein Erb, Bethel oder bei Bethel und Hebron, hat er ein Erbe für seine Nation gelegt, weil Abraham angefangen hat, das zu tun. Abraham hat noch einen vierten Altar gebaut in Moria, auf dem Berg Moria, gebaut, wo sein Sohn opfern sollte. Über diesen Altar will ich jetzt nicht sprechen. Das würde jetzt zu sehr ausufern. Also insgesamt, wisst ihr, hat er vier gebaut. Aber versteht, ich will nochmal auf Lot zurückkommen. Wir haben genauso die Entscheidung, wir können uns wie Abraham in diese Richtung bewegen oder uns von der Welt verlocken zu lassen, in alle möglichen Sünden, Lüste, Begierden, diese ganzen Dinge rein, das Irdische genießen. Lot hat alles verloren. Als erstes sein Zuhause. als nächstes seine Frau. Von ihm hörst du nichts mehr, nur von seinen Nachbarn. Der Gemeinschaft hat er mit einem Mann Gottes die falsche Entscheidung getroffen hat. Zum sage ich, es ist wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidungen kommen hier, waren die getroffen. Und er verlor alles. Abraham lebte und seine Gedanken vor ihm. Und Gott hatte dem Abraham nicht gesagt, er soll einen Altar bauen. Er hat es von sich aus getan. Dass damit widerstehe ich und überwinde ich all diese Mächte. Sonst habe ich keine Chance. Erst dann zeigt der Herr ihm das verheißene Land, was jetzt das Kernland Israels ist. Dann sagt er, mache dich auf, sagt Gott zu ihm, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Das heißt, nimm das Land an. Brach Abraham auf, kam und wohnte bei den Derebinden Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Genau, Hebron, ne? Das war da unten, auf der Linie. Sichem, Bethel, Jerusalem, ja, ist der vierte Tempel, auf dem Berg Moria, da rede ich jetzt nicht drüber, und Hebron, das sind eigentlich die vier Stellen des verheißenen Landes. Und an diesen vier Städten errichtet er einen Altar. Und was ist ein Altar? Ein Altar, das hat der Teufel auch begriffen, deswegen errichten die Satanisten Altäre des Teufels, der Finsternis, weil dort diese Lehren verbreitet werden, die Leute kommen unter den Einfluss dieser Menschen. Die Satanisten bedienen das oder andere Altäre, sie befinden sich genauso in Lehrstühlen, wo diese Gedankenmuster gepredigt werden, gelehrt werden. Und die Menschen in Europa, was dafür Altäre errichtet werden, die Gebetsaltäre, fünfmal am Tag rollen sie ihren Teppich aus und beten. Damit wollen sie sich den Eingang in Allahs Reich irgendwie verdienen. Sie, die Moslems, werden immer mehr in unserem Land, in der westlichen Welt. Sie praktizieren das als Zwang. Und was geschieht da? Sie rufen diese anderen Mächte an. Und die westliche Welt kommt immer mehr unter den Einfluss dieser Mächte. Der Bürgermeister von London ist jetzt ein Moslem. Was? Von New York jetzt auch. Das sind die Auswirkungen dieser. Welcher Altar wird bedient? Wir haben Einfluss auf die natürliche Welt, weil ein Altar ist ein Kontaktpunkt zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Es löst damit den Einfluss des Reiches Gottes in seinem Umfeld. Und wenn die Christen das in einem Land nicht machen, übernehmen die anderen. Weil bei den anderen ist es Zwang, bei uns ist es als Liebe. Und da kommt manchmal das Taute. Also ein Altar ist ein Kontaktpunkt zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Gott sprach zu Abraham im Himmel über ihm und rief den Namen des Herrn an. Amen. Und so gab es einen offenen Himmel über ihm und seiner Familie. Das, was Abraham getan hat, das heißt, was er dort tat, diesen Familienaltar bedient, so wie wir es ausgesehen haben, ist mal eine bildliche Tat, dass man mal was vor Augen hat. Abraham, Isaak, die waren doch auch gut, keine Ahnung, die Schafe müssen auch was zu fressen haben. Aber er baute einen Altar, Teil, als er opferte. Ich weiß nicht, hier ist nur das Holz und das Feuer, es steht nicht genau drin, dass er ein Tieropfer gebracht hat. Und er betete Gott an vor all seinen Bediensteten und vor seiner Familie. Und das hat einen Segen in der Generation freigesetzt. Versteht ihr? Wisst ihr, was sein Sohn gemacht hat? Isaak. 1. Mose 26, 24, 25. Der Herr erschien Isaak in jener mit dir. Ich will dich segnen und deinen Samen mehren um Abrahams, meines Knechtes willen. Sind Menschen, die unter dem Einfluss dieser Geister standen. Die Philister haben ja dem Volk Israel nicht gerade so freundlich gegenüber. Der Ursprung der Philister liegt in Kreta. Es gibt 2, 3 Bibelstellen. Und die sind mit den Schiffen dann da angelandet. Also ihr Ursprung kommt aus Kreta. Ritter. So, und diese Philister waren auch dem Isaak nicht zu Philister gekommen, haben die Erde neigeworfen, weil die waren ja der Überzahl. Was hat die gesteuert, diese Philister, die übergeordneten Mächte? Isaak. Ja, mal das nächste Bild. Nochmal zurück zu dem Bild mit dem Altar. Das zweite Bild, Effi, bitte. Genau. Israel, Hebron. Und Isaak war zu der Zeit hier unten im Süden mit einem großen Abstand keinen Brunnen gebaut. Das heißt, diese Mächte, die vor Ort herrschten, durch diese Philister sich manifestiert haben, griffen so ein Herrführer und der König von der Philister und so weiter zu Isaak und dann haben sie einen Bund geschlossen. Aber wisst ihr was, ist Gott ihm begegnet und hat ihm dieselbe Verheißung gegeben wie Abraham, eine Gottesoffenbarung und eine Verheißung, rief den Namen des Herrn an, schlug sein Zelt auf und Isaaks Knechte gruben einen Brunnen. Als Reaktion auf diesen, er wusste, ich habe hier keine Chance, gegen diese Heeresmacht der Philister zu bestehen. Dann baute denselben Altar, vielleicht nochmal zurück, Effie, nochmal zu dem bunten Bild. Und Isaak machte genau das Gebiete, was sein Vater Abraham getan hat. Er baute einen Altar und er erweiterte das Gebiet Richtung Süden und hat eine Verheißung bekommen und hat den Namen des Herrn angerufen. Wie geht's weiter? Und dieser Generation Segen aufbauen. Dasselbe ging weiter zum Enkel, zu Jakob, oder sein Name war der Israel. 1. Mose 33, Vers 18, und wo er seine Frauen da verdient hat, kehrte wieder zurück mit seiner ganzen Habe. Vers 18, Jakob kam wohlbehalten bis zu der Stadt Sichem, die in Kanaan liegt, von Haran. Und der erste Ort, wo er sein Zelt aufschlägt, ist genau derselbe Ort, wo sein Großvater Abraham. Vers 19, er kaufte das Grundstück, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hemor, Gott für sich und für 100 Kesida, und er errichtete dort einen Altar, den nannte er Gott, der Gott Israels. Wie kam Jakob da drauf, dort an derselben Stelle, wo sein Großvater einen Altar errichtet hat, genau ein gutes geistliches Erbe? Und er tat und hat den Namen des Herrn angerufen. Das brachte Freiheit von diesen Mächten. Dann ging er weiter. Und wenn wir das Bild nochmal einblenden können, dass wir die Landkarte nochmal haben, sehen wir das. Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh nach Bethel, wohne dort, baue einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist. Als die bei ihm waren, tut die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, reinigt euch und wechselt eure Kleider. Er zog weiter und kam nach Bethel. Und hier kam Jakob an denselben Ort. Und dann gab Gott ihnen den Auftrag und sagte, bau du hier ebenso einen Altar. Wie du einen Altar in Sichem gebaut hast, mach dasselbe wie dein Großvater hier in Bethel. Und Bethel heißt zu Deutsch, von Jakob war, tut die fremden Götter weg. Die hatten immer noch ihre Götzen in ihrer Mitte. Und du kannst. Dann geht's weiter. Vers 6 und 7. Da baute er dort, als er vor seinem Bruder floh. Das heißt, erweitert. Und als Jakob zurückkam nach Israel, hat er von oben wieder angefangen und den Altar in Sichem und nach dem Bild. Abraham, Isaak und Jakob, drei Generationen, Großvater, Vater und Enkel, den Segen Gottes freigesetzt, der Himmel blieb offen und das Erbe konnte sich erweitern. Haben Segen freigesetzt für Generationen. Amen. Versteht ihr? Wenn wir haben dasselbe Verheißung des Erbes erhalten, wir sind Kinder Gottes, haben Erbteil Christus, haben wir darüber gesprochen. Aber wir und die Strategie bei Abraham und bei uns ist genau dieselbe. Bau einen Altar. Nur so lebst du als Überwinder. Das Bauen eines Altars ist deine Reaktion auf Gottes Offenbarung. Ist deine Reaktion auf diese wunderbaren Verheißungen, die er dir gegeben hat. Du reagierst. Es ist ein Ort, wo Opfer gebracht werden, beständig. Und es ist ein Ort, wo du den Namen des Herrn anrufst. Lebst du unter einem offenen Himmel? Täglich. Den Namen des Herrn. Und tagsüber. Und ich möchte das beenden mit einer praktischen Anwendung auf heute, jetzt und hier. Denn der Altar, du musst keinen in dein Garten oder du bei dir auf dem Balkon oder du machst es heute, geht es alles modern. Man kann ja alles. Also, nee. Der Altar im Neuen Bund ist dein Herz. Damit habe ich angefangen. Das Holz ist deine Hingabe. Tägliche Hingabe. Und das Feuer ist die Liebe Gottes. Legt ein Holz drauf, ein Opfer, es ist ein Opfer, das täglich zu tun. Und dann kam das Feuer vom Himmel, als der Tempel eingeweiht wurde bei Salomo, das Errichten eines Altars. Gott kommt, und wisst ihr, was dann passiert? Die Gegenwart Gottes breitet sich von dir aus, aus deiner Arbeitsstelle, Schule, überall, wo du hingehst. Du kommst nicht mehr unter, du bist, wenn du beständig drinnen bleibst, wirst du von diesen Gedanken, das prallt an dir ab und nicht das Wort Gottes. Aber du musst den Altar betonen, Holz drauflegen. Holz, Hingabe, Gott antwortet mit Feuer. Das Feuer kommt immer von oben. Gottes Hingabe täglich, Gott, hier bin ich und ich bete dich an, kommt er mit seiner Liebe. Und er erfrischt und erneuert dich täglich, wie er gegeben hat. Und es ist dieselbe Strategie, die er uns gibt. Bau dein Altar in Freiheit. Amen. Kurz zusammengefasst war das jetzt. War Gott selbst. Habt das ja dann letztendlich auch gehört, wie er dem Israel oder Jakob den Befehl gegeben hat. Dasselbe Prinzip vermittelt hat. Und du weißt das hundertprozentig und hast es nicht erkannt. Die kennen wir schon seit der Muttermilch, dass die uns gar nicht mehr anheben. Und es geht um die praktische Anwendung. Gottes Offenbarung, Gottes Verheißung für dich genau dasselbe. Und du reagierst in deinem Alter, Holz, Feuer und du rufst den Namen des Herrn an. Matthäus 6, damit möchte ich sprechen. Als seine Jünger mitgekriegt haben, dass bei ihm, dem Sohn Gottes, alle Gebete erhören. Ja? Wer will das nicht? Wollt ihr auch Gebete hören? Ja, wir gleichen den Jüngern. Wir sehen, also Jesus Christus gibt uns hier dieselbe Strategie, die Gott Abraham gegeben hat. Genau dasselbe. Dein Kämmerlein, schließ die Tür zu, bete zu deinem Vater, der am Verborgenen ist. Dein Vater, der ans Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Alleine bete zu deinem Vater, deine Hingabe und dein Holz. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird das dir öffentlich vergelten. Das ist das, was ihr hört, um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und das, du musst ihn nicht überzeugen mit ellenlangen Bittgebeten. Herr, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Und dein ganzes Gebetsleben besteht aus Plappern wie die Heiden. Wenn du mal betest, plapperst du bloß rum. Herr, schütz mich hier. Bei mir. So, und wenn dein Gebet daraus besteht, plappern wir wie die Heiden. Was sagt Jesus? Genau dieselbe Strömung dazu. Tu es täglich und dein Vater, der ins Verborgene schaut, wird dir es öffentlich vergelten. Also er wird das. Ihr auf diese Weise beten, nämlich wie Abraham den Namen des Herrn anrufen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt, rattern das runter, um ihre Sünden zu büßen. 50 Mal Vater unser, wenn du eine Lüge gesprochen hast. Also das ist Vater, fertig. Dann gehst du auch an der Sache vorbei. Das Vaterunser ist eine Anleitung. Und bei einem Altar geht es nicht in erster Linie um Bittgebete, sondern mein Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt, verehrt, verherrlicht, gepriesen sei dein Name. Amen. So muss jede Fürbitte beginnen. Den Namen des Herrn anrufen wie Abraham, Isaac und Jakob. Amen. Es geht noch weiter, aber ich würde jetzt mal hier enden. Als ich das weiß auch. Ich bringe früh am Morgen nicht zuerst die Bittgebete, Herr, mach dies, das und jenes, sondern ich mache genau das. Name, über allem, was mein Leben bewegt, der heutige Tag, ich weihe in dir. Geht dann noch weiter, dein Reich kommt, dein Wille geschehe. Themen hinwenden zu ihm, verändert unser Denken. Wir schauen da, mein Vater hat immer so einen Spruch drauf, ne? Kennt er noch? Wie hat er immer gesagt? Danken schützt vor Wanken, Lob, wirklich diesen Altar bedienen durch Dank, Lobpreis und Anbetung. Und wenn Situationen kommen, die du nicht meistern kannst, wo du nicht weiter, bediene den Altar, rufe den Namen des Herrn an. Erhebe seinen Namen. Wenn du nicht mehr weiter kannst, wenn du Probleme, wenn du steckst und dein Leben, wenn du festhängst, wenn du gemerkt hast, hier ist Sand in meinem Getriebe und meinem Fundament. Vater, ein Ding. Und dein Vater, der ins Verborgene schaut, wird dir vergelten. Mach's von Herzen. Und das verändert dich. Weg von uns selbst, von der Welt und von den ganzen Täuschungen, Verführungen, hin zu ihm. Und wenn du gesättigt bist von ihm, dann kannst du dich der Welt zuwenden. Und ich möchte es nochmal bekräftigen mit einem Zeugnis von Philip Harbour. Harbour heißt auf jeden Fall. Das ist ein messianischer Rabbi. Ich habe sein Buch, da hat das erlebt, was in Offenbarung 4 steht, die Herrlichkeit Gottes. Die Größe hat Gottes Himmel erlebt. Und als er wieder zurückkam, hat Gott ihm verboten, aber einen ganzen Monat durfte er keine Fürbittgebete sprechen. Und der Heilige Geist hat ihm aus dem Himmel gegeben und er durfte nur die Psalmen beten, wie David, die Herrlichkeit Gottes erheben. Unser Vater im Himmel, herrlich geheiligt, verehrt und gepriesen sei dein Name. Dass er ausgerichtet ist auf die Herrlichkeit Gottes, bau dir dein Altar, du bist täglich, dein Holz ist die Hingabe des Feuers, die Liebe Gottes. Rufe seinen Namen an. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Kraft und da um unser Leben weiß. Und danke für die Strategie, die du uns offenbart hast aus dem Wort Gottes, die du ab dem Wort empfohlen hast, Jesus Christus, wie wir beten sollen. Dass wir zuerst den Namen des Vaters über allem erheben, wenn wir uns dir zuwenden. Und Heiliger Geist, gib uns diese Gnade, das zu bewahren göttlicher Freiheit der Kinder Gottes leben. In Jesu Namen. Amen.